bevor wir loslegen, habe ich eine Frage. Wer braucht Informationen, die über den eigentlichen Vorlesungsstoff hinausgehen zum Thema Zusammenhänge, Prioritäten, was ist vielleicht später beim Lernen wichtig für die Klausur? Wenn Ihnen da jetzt schon was einfällt, dann schreibe ich mir das auf und fange an, darüber nachzudenken und mache dann nach und nach Podcast-Folgen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, das schon lieb zu sagen, so wie alles andere. Ich gebe es Ihnen jetzt mit, weil ich das Thema jetzt schon ein paar Mal mit Einzelnen von Ihnen hatte. Und damit ist es vielleicht eine gute Idee, dass Sie alle einmal kurz in sich gehen und überlegen, brauche ich da was, brauche ich da vielleicht auch schon was vor Weihnachten. Eine Hand habe ich gesehen, irgendwo da hinten. Ja. Die Miniserie. Ich erinnere mich. Und jetzt die Frage, ob es ein gewisses Thema gibt, zu dem Sie sich so Minifolgen wünschen oder ob Sie einfach nur es schön finden, wenn da so Minifolgen sind, wo man also 5 Minuten reinhören kann. Zum Thema Zusammenhang, da kann ich ja mal überlegen, ob das geht. Ja, danke, ist auf jeden Fall eine schöne Anregung. Ja. Über das hinaus, was ich schon gemacht habe?
Ja.
Gibt schon, ja? Das heißt, Sie haben das alles schon gehört. Alles klar. Also, Minifolge, Ideale und ihre Freunde. Gut, mache ich herzlich gern. Ich habe noch irgendwo eine Hand.
Ich kann zu Podcast-Folgen zu Beispielen und Unterspielen.
Beispiele und Unterspielen. Alles klar. Ja?
Ihre Do's und Don'ts letztes Jahr waren ganz gut in der Seminarreihe. Also, vielleicht ist das ja in der schriftlichen Klausur nicht ganz so doll, aber
trotzdem
in diese Richtung.
Das macht auch immer Spaß. To-Do-Listen und noch To-Do-Listen. Okay. Ja. Okay. Prima. Noch jemand? Spontan nicht. Dann überlegen Sie, vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Dann können Sie ihm, der da hinten schon fröhlich die Runden dreht, Bescheid sagen. Danke. Danke für die Ideen, die jetzt schon gekommen sind. Es geht weiter mit Satz 4.3. Wir sind immer noch bei und wir greifen was auf, was wir aus der linearen Algebra schon kennen. In Wirklichkeit haben wir da nämlich schon gezeigt, dass Polynomringe über Körper und euklidische Ringe sind. Wir kannten nur die ganzen Gruppen. Na, da nehmen wir einfach die Funktion, die jedem von 0 verschiedenen Polynomen aus Kx den Grad zuordnet. So, dann haben wir 2 Dinge zu zeigen. Einmal die Verträglichkeit mit dem Teilen und dieses Teilen mit Restding. Und das Teilen mit Restding haben wir in der linearen Algebra schon gemacht. Deswegen mache ich das gleich kurz. Das andere müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Los geht's. Kx. Ja, 4.2 Teil 1. NF1 war, wenn man zwei Elemente hat, die nicht null sind, das eine teilt das andere, dann ist die, beziehungsweise man hat das Produkt von zwei, dann ist die Norm von einem der Beteiligten kleiner gleich der Norm des Produkts. Da brauchen wir also einfach zwei Polynome. Das sind P und T aus K. Ich schreibe da später Notation für hin, mit der Konvention, die wir haben, dass wir eben nicht alles hinschreiben müssen. Und zuerst für NF1 brauche ich, dass die beiden nicht null sind. Gut. Zunächst mal halten wir fest, wenn P und T beide nicht das Nullpolynom sind, dann ist auch das Produkt nicht das Nullpolynom. Denn Kx ist nämlich der T-Bereich. Und wir haben eine Formel, wie wir den Grad des Produkts, also damit den Normwert des Produkts, ausrechnen können. Das ist unsere Gradformel. Wir fangen jetzt also einfach an mit der Norm von P mal T. Das ist definiert als der Grad von P mal T. Und das ist mit unserer Gradformel aus Lemma 4.2b. Lemma 4.2b. Einfach der Grad von P plus Grad von T. P und T sind beide nicht das Nullpolynom. Was wissen wir also über diese beiden Zahlen? Die liegen beide in N0. Sie sind nicht negativ. Heißt also, dass das hier mindestens so groß ist wie einer dieser beiden Grade einzeln. Das heißt, das ist größer gleich Grad von P. Damit sind wir dann fertig mit NF1. Bei NF2 kommt dieses Teil mit Rest. Und das machen wir hier in den Algebraten nur kürzer, weil wir es schon gesehen haben. Das funktionierte so, dass wir Induktion über den Grad gemacht haben, vorher so ein bisschen mit Fallunterscheidung, um komische Fälle loszuwerden. Und dann haben wir einfach ausgerechnet, was da passiert. Und hier setzen wir voraus, dass eins der Polynome, erstmal nur das eins der Polynome nicht null ist. Und ich brauche Koeffizienten. Jetzt sein P gegeben mit Polynomen AI, mit Koeffizienten AI. Und der Grad ist N. Und T ist gegeben mit Koeffizienten AI. doch die A in die DJ nicht einführen, wir wissen, woher es kommt. Und der erste Fall ist der, dass P das Nullpolynom ist. Also Ziel. Vielleicht schreibt das einmal hier drin in eine Box, damit wir wissen, wo wir hinwollen. Ziel ist ein Ausdruck der Form P gleich Q mal T plus R. Da wollen wir hin und das Ganze so, dass R das Nullpolynom ist oder einen echt kleineren Grad hat als T. Das ist die Idee. Da wollen wir hin. Das wollen wir uns basteln. Falls P das Nullpolynom ist, also bei diesem Teil mit Rest, da ist immer so, ist es immer so, dass das Ding, durch das man sozusagen mit Rest teilt, nicht das Nullpolynom sein darf. Ansonsten ist klar, dass es nicht funktionieren darf, kann. Aber dass das geteilt wird, das darf das Nullpolynom sein. Das möchte ich also zunächst nicht ausschließen, sondern nur kurz drüber sprechen, was dann passiert. Wenn P das Nullpolynom ist, dann ist diese Gleichung hier immer erfüllt, wenn ich für Q das Nullpolynom nehme und für R einfach das Polynom P selber. Jedenfalls dann, wenn der Grad von P kleiner ist als der von T, und das ist er ja, wenn P das Nullpolynom ist. Okay. Das heißt, der Fall ist langweilig. Wir wissen, T ist nicht das Nullpolynom, oder es sei, weil sonst könnte ich gar nicht in die Verlegenheit kommen, da etwas zeigen zu müssen. So. Ist T das Nullpolynom? So sind wir fertig. Da ist nämlich dann einfach Q. Ich schreibe das nicht hin. Ich habe es drüben erklärt. Q das Nullpolynom und R gleich P. Diese Bezeichnung haben wir noch nicht. Wir suchen ja noch solche Polynome. Jetzt sei P auch nicht das Nullpolynom. Und wir sind auch fertig, falls der Grad von P kleiner ist als der Grad von T. Das sind die gleichen Fallunterscheidungen, die in der Dynamik. Wenn der Grad von P kleiner ist als der Grad von T, dann können wir auch wieder hier einfach einsetzen, Q ist das Nullpolynom und R ist P, und dann sind wir auch wieder fertig. Das ist alles langweilig. Das heißt, der Grad von P soll jetzt mindestens so groß sein wie der Grad von T. Sonst sind wir nämlich auch fertig. Die eine war, ach, das kennen wir aus der Lina, das kannst du im Prinzip weglassen. Die andere war, naja, im Beweis passiert etwas, da ist so ein Detail, worauf ich später sowieso nochmal zu sprechen komme, dann kann ich es auch zeigen. Das ist etwas, was im Induktionsschritt passiert. Die Idee ist jetzt, Induktion zu machen über den Grad von P. Der Induktionsanfang ist Grad 0 und den erkläre ich nicht, sondern ich gehe sofort in den Induktionsschritt rein, denn das, was da passiert, das ist das, worauf ich später noch kurz Bezug nehmen möchte. Was war da die Idee in der Linienalgebra? Na, wir haben ein Polynom gebastelt mit kleinerem Grad, in dem wir von P etwas abgezogen haben, derart, dass dann der Term ganz vorne mit dem Leitkoeffizienten verschwunden ist. Und dadurch kam ein Polynom raus mit kleinerem Grad, auf das wir die Induktionsvoraussetzung anwenden konnten. Diesen Schritt möchte ich jetzt hinschreiben. Wir definieren für diese Induktionsidee P1, das ist folgendes Polynom. P minus x hoch n minus m mal n mal bm hoch minus 1. Hier ist ganz viel, wozu ich gleich noch was erklären muss. von t. Dann ist es also okay, das hier ist mindestens 0. Und damit lebt das, was hier kommt, wirklich im Konjunktiv k1. An ist klar, muss ich nichts zu sagen. Was ist mit bm hoch minus 1? Wenn irgendwo minus 1 dran steht, dann muss man das grundsätzlich kommentieren, denn wir können nicht überall Inverse bilden. Also kommentieren wir das jetzt. Was ist bm? Bm ist der Leitkoeffizient von t. Da steht t ist nicht das Nullpolynom, also ist dieses bm definitiv nicht 0 und ich kann es ins Körper invertieren. Hier benutze ich das k im Körper. Das ist ja genau der Witz. X hoch n minus m kombiniert mit dem x hoch m, was von t kommt, ergibt x hoch n und dann ziehe ich da insgesamt genau den ersten Term, nämlich x hoch n mal a n von p ab. Den Trick kennt das, den Herrn Algebra. Das heißt, das, was dann rauskommt, ist ein Polynom, wo von p nur Terme übrig bleiben, wo eine niedrigere Potenz von x steht. Dann kommt noch irgendein anderes Zeug dazu, wo der Grad aber auch nicht größer sein kann als n minus 1 von den beteiligten Polynomen. Das heißt, P1 hat höchstens Grad n minus 1. Und jetzt kommt die Induktion und sagt, naja, bei Polynomen von kleinerem Grad als P, da finden wir so eine Zerlegung, wie beim Teilen mit Rest. Und dann nennen wir die Leute entsprechend. Jetzt existieren Polynome Q1 und R1. Und R aus dem, was wir da haben. Wenn es ein Polynom ist, das nach 0 hat. Das heißt, wir müssen zeigen, dass tun? Fangen wir an mit einer Einheit. Sei dieselben sind. Das heißt, jede Einheit in Kx ist auch eine Einheit in K. Das war Lemma 4.2, Teil 2. Also Teil B 2. Funktioniert genauso, halt nur rückwärts gedacht. Ich mache es einmal mündlich. Wir fangen an mit einem Polynom mit Grad 0. Das Polynom hat nicht Grad minus unendlich, also es ist nicht das Nullpolynom. Und wir wissen schon, dass Polynome vom Grad 0 konstant sind, also Körperelemente sind. In dem Moment, wo eine Potenz von x irgendwo erscheint, wird der Grad größer. Also eine Potenz, die mindestens 1 ist. Das heißt also, wir kommen hier zurück, wenn der Grad 0 ist, dann ist das Ding konstant und nicht 0. Das heißt, es ist ein Körperelement und nicht 0. Da es ein Körper ist, ist es dann eine Einheit. Und die Einheiten von K sind die Einheiten von Kx. Das heißt, mit dem gleichen Lemma, rückwärts gesprochen, kommen wir dann dahin, dass das Polynom eine Einheit im Polynomring ist. Und damit sind wir dann fertig. Bis umgekehrt. Gut, die nächste Aufgabe heißt, ja, Frage.
Wir unterscheiden trotzdem zwischen den Elementen von einem Körper und zwischen den Elementen von Kx. Kx
ja.
Ist was anderes als Kx.
Ja, das sind unterschiedliche Ringe. Der eine liegt im anderen drin. Wir haben zwar die Polynomringe damals abstrakt konstruiert als Mengen von Folgen mit nur endlich vielen Gliedern, die ungleich 0 sind, aber dann haben wir uns später überlegt, dass man die Elemente aus dem Koeffizientenring so interpretieren kann, als würden sie in diesem Folgenring drin liegen, indem man die einfach anders hinschreibt. Und um dann unser Leben einfacher zu machen und nicht jedes Mal sagen zu müssen, ja, und bis auf Isomorphie ist das jetzt das gleiche Element, haben wir gesagt, okay, wir schreiben die Polynome so, dass sie so aussehen, wie wir es kennen. Und dann kann man nämlich auch die Elemente des Koeffizientenrings so interpretieren, als ob sie selber Polynome sind, aber halt Konstante. Da ist nichts mit x. Okay? Ja, es hat sich gereimt. Nicht mit Absicht. Aber wie? Das wäre eine interessante Challenge, so einen ganzen Beweis in Reimform zu machen. Oh! Oh, zu viele Ideen gleichzeitig. Haben Sie noch andere Fragen? Hat das die Frage beantwortet? Okay, haben Sie noch andere Fragen? Irgendjemand? Jetzt kommt nämlich das zum Mitmachen. Die Aufgabe heißt Mitmachen und keine Angst, wenn Sie denken, es ist zu einfach, ist es wahrscheinlich richtig. Wir gucken auf die obere Tafel, ganz zu Beginn, wenn wir dieses Polynom P1 definieren. Und wir wiederholen nochmal. Woher kam das Polynom P? Woher kamen da die Koeffizienten? Wo war das? Woher kommen die Koeffizienten von P? Sich unterfordert zu fühlen, ist gerade keine Entschuldigung.
Aus K.
Aus K, danke. Woher kommt das AN? Sie können es auch alle zusammen sagen. Aus K, danke. So, und woher kommt das BM, das wir da invertieren? Okay. Und dann kommt so ein Polynom T, das hat auch Koeffizienten aus K. Alle Rechnungen, die wir da machen, finden in K statt oder halt in dem Polynomring Kx. Es sind nur Körperelemente beteiligt die ganze Zeit. Challenge für Sie. Nehmen Sie diese Idee da oben, wie man das Polynom P1 bastelt, aber denken Sie sich jetzt einen Ring aus, in dem dieses Basteln nicht funktioniert, weil nämlich einer der beteiligten Tricks nicht funktioniert. Irgendwelche Ideen? Wo könnte das schief gehen? Und was würde schief gehen? Jedenfalls vielleicht. Für welche BMs würde es noch gehen?
Für 1.
Oder? Minus 1, danke, ich habe es hier vorne gehört. Ja, das heißt, für spezielle Polynome funktioniert dieser Trick. Dann kann man da diesen Leitkoeffizienten nehmen und invertieren. Aber halt längst nicht für alle. Und deswegen kann man das, was wir da gemacht haben, nicht auf den Polynomring Zx vor allem machen. Und wenn man irgendeinen anderen Polynomring sich hernimmt, wo die Koeffizienten halt keinen Körper bilden, dann weiß man nicht, ob man da Elemente im Allgemeinen invertieren kann oder nicht, multiplikativ. Und deswegen funktioniert dieser Trick zumindest nicht so allgemein, wie er da steht. Das heißt also, angenommen, wir hätten jetzt so den Gedanken, wir wollen zeigen, Zx ist auch euklidisch, dann würde es so nicht klappen. Vielleicht klappt es anders. Wenn man fest genug dran glaubt, dass Zx ein euklidischer Ring ist, dann kann man sich ja einiges einfallen lassen, um irgendwelche abgefahrenen Normfunktionen zu basteln, immer in der Hoffnung, dass man es doch hinkriegt, NF1 und NF2 zu zeigen. Das wird nicht funktionieren, weil Zx kein euklidischer Ring ist. Aber der Punkt ist, wie will man das denn zeigen? Hier sieht man einen Ansatz, der nicht funktioniert. Ja, okay, vielleicht funktioniert ein anderer. Will ich jetzt wirklich losgehen und alle möglichen Normfunktionen auf der Welt ausprobieren? Natürlich nicht. Also muss ich irgendwas anderes machen. Aber wir haben tatsächlich nichts, kein Werkzeug, um zu zeigen, dass irgendwas nicht euklidisch ist. Hier kommt ein Trick. Wir zeigen, dass Zx eine Eigenschaft nicht hat, die der Ring aber haben müsste, wenn er euklidisch wäre. Und diese Eigenschaft ist, ein Hauptidealring zu sein. Das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust, wie sagt man, von hinten durch die Brust ins Auge, glaube ich? Irgendwie so. Also jedenfalls komisch und umständlich. Wir wollen zeigen, dass Zx nicht euklidisch ist und anstatt das direkt zu machen, zeigen wir, dass Zx kein Hauptidealring ist. Wenn Zx dann euklidisch wäre, dann wäre es auch ein Hauptidealring und da das nicht geht, geht dann eben auch euklidisch nicht. Das ist jetzt der Witz. Und Hauptidealring ist einfacher zu handhaben, denn es reicht ja im Prinzip, wenn man ein Ideal gefunden hat, das kein Hauptideal ist. es wird mindestens eine Übungsaufgabe geben, wo ich Sie bitte, sich damit zu beschäftigen, aus dieser Perspektive. Was wir jetzt machen, ist anders. Das ist auch wieder trickreich. Wir zeigen, dass ZX kein Hauptidealring ist, indem wir wieder benutzen, dass Hauptidealringe gewisse Eigenschaften haben. Und wir finden bei Z was, was nicht funktioniert. Deswegen kann es kein Hauptidealring sein. So, das wird jetzt lustig. Das ist... Ja, wo steht's? Ach so, ich bin ein bisschen vorgeprescht. Erstmal schreibe ich hin, dass Polynomringe über Körpern Hauptidealringe sind. Aber das ist ja langweilig. Das haben wir gerade schon als Schlussfolgerung vom letzten Satz gesehen. Ich schreibe es nur hin, damit Sie es zitieren können. Folgerung 4.4. Funktioniert mit unseren Freunden im Idealen und es funktioniert mit diesen Tricks, mit Primidealen und maximalen Idealen. Das heißt, da können wir uns nochmal ausprobieren. Vielleicht trägt es ja auch zur Wertschätzung bei von diesen Ideen. Ich habe mitgekriegt, dass einige von Ihnen mit Idealen und so auf Kriegsfuß stehen. Kann ich total verstehen, man muss sich da erstmal reindenken. Und dann kommen auch noch Faktorringe, das macht es auch nicht besser. Aber erstens wird es doch besser, das verspreche ich. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an manche dieser Konzepte und man lernt manche der Tricks auch mehr zu schätzen, wenn man sie mehrfach gesehen hat und sieht, an welchen Stellen man da Arbeit spart oder nervige Rechnungen oder sowas. Mal gucken, wie es Ihnen hiermit geht. Ich kannte diese Art der Argumentation früher auch nicht. Wenn mich jemand gefragt hat, warum ist ZX kein Hauptidealring, dann habe ich gesagt, hier ist ein Ideal, von dem ich zeigen kann, dass das kein Hauptideal ist. So, das war meine Methode. Jetzt machen wir halt mal was anderes. Und zwar beginnen wir mit dem Ideal J, das von dem Polynom x erzeugt wird. Wir betrachten also alle Polynome, bei denen man sozusagen x einmal ausklammern könnte. Okay, das ist unser Ideal. Wir wollen dann gleich in den Faktoren schauen, zx modulo j. Und was wir auch benutzen wollen, ist von Homomorphismen und speziell vom Homomorphiesatz für Ringe. Dafür brauchen wir einen Homomorphismus, der heißt Phi. Von Z nach Z. Dieser Homomorphismus ist total einfach gebaut. Man nimmt einfach Polynome und setzt 0 ein. Und das, was rauskommt, liegt hier in Z und soll einfach gefüllt sein. Ja. Das muss ich gar nicht nachrechnen, denn es ist ein Spezialfall vom Einsetzungshomomorphismus. Wir setzen halt 0 ein. Gut, ist also ein Homomorphismus, da muss ich nichts zeigen. Als nächstes möchte ich mich mit dem Bild auseinandersetzen. Ich schreibe eine ganze Zahl und ich möchte ein Urbild finden. Wie macht man das? Können Sie mir für die Zahl 3 ein Urbild unter dieser Abbildung Phi sagen?
Right.
Phi Sojektiv. Wir haben für jede ganze Zahl ein Objekt gefunden. Ich möchte den Homomorphiesatz für Ringe benutzen. Kleine Box für Motivation. Was macht der Homomorphiesatz für Ringe? Der Ring in diesem Fall ist der X. Monomorphism des Homomorphismus ist als Ring isomorph zum Bild. Und der Witz ist, dass wir das Bild schon kennen, das Bild ist Z. Das heißt, das Ziel ist jetzt, unser Ideal J hier mit dem Kern in die Beziehung zu setzen und dann wissen wir auf einmal ganz viel. Okay, gucken wir uns auch den Kern von Phi mal an. Was war nochmal der Kern eines Homomorphismus? Ganz allgemein immer, egal was für Strukturen wir da betrachten, der Kern eines Homomorphismus besteht immer aus den Elementen, die richtig, die beim Abbilden das Nullelement oder wir sollten sagen das neutrale Element im Zielbereich geben in diesem Fall 0, denn wir reden über Ringe, also das Nullelement. Danke. Das heißt, der Kern von Phi besteht aus all den Polynomen hier, die, wenn man Phi angewandt hat, hier die Zahl 0 geben. Und während Sie kurz überlegen, was das für eine Menge ist, schreibe ich etwas hoffentlich Sinnvolles hin. Und hier können Sie mir jetzt auf jeden Fall was sagen. Keine Angst, im schlimmsten Fall sagen Sie mir was, was stimmt, aber was hier nicht weiterhilft. Das macht ja nichts. Einheit. Zwei. Super. Sehr gut. Hast du die Hälfte geschafft? Na, drei werden wir doch geschafft, oder? Drei. Okay, jetzt noch zwei. Ich verspreche. Na, das ist gut, oder? Sie können ja auch klappen, und wenn ich Sie dran nehme, von den 10 bis Wochenende erzählen. Okay, ich habe drei Leute, das finde ich ziemlich gut. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war, aber ich fange mal da hinten an.
Ja, das sind vier Mitglieder.
Ja. Super, jetzt hat jemand anders die Chance, noch was zu ergänzen. Danke. Moment. Es gibt langweilige Primediale. Ist J ein langweiliges Primedial? Besteht J nur aus 0 oder ist J der ganze Ring? Nö. Denn es gibt Polynome, die nicht in J liegen. Zum Beispiel das Polynom 2. Und es liegt überhaupt was drin, was nicht das Nullpolynom ist, nämlich das Polynom x. Okay. J ist also ein Primedial, also nicht langweilig. Sehr schön. Jetzt kommt die nächste Info. Was wissen wir noch über J? Was für eine Eigenschaft hat J oder hat J nicht? Da dürfen jetzt die anderen ran. Ich habe noch zwei Meldungen gesehen. Vielleicht wissen Sie ja was anderes. Ach, das ist schön. Danke. Jetzt haben Sie mich zum Lachen gebracht. Durch die Geste. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber es war schön gerade so. Ich bin raus aus der Woche. Keine Idee. Na, vielleicht doch. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn J ein maximales Ideal wäre, was müsste dann mit dem Faktorring Zx modulo J los sein? Was ist der Faktorring modulo einem maximalen Ideal? Das haben wir gezeigt. Wie war das? Ja. Danke, das ist immer ein Körper. Das heißt, Sie können Ihre Frage beantworten mit? Nein. Aber das ist super, das ist eine Info. J ist ein Primideal, aber nicht maximal. Ja, jetzt ist alles klar. Jetzt kommt Satz 317. Wenn Z ein Hauptidealring wäre, dann müsste jedes interessante Primideal ein maximales Ideal sein. Aber wir haben hier eins gefunden, das nicht maximal ist, und deswegen kann Zx auch kein Hauptideal sein. Und jetzt kommt die Idee wieder und sie wird uns begleiten. Was für Fragen haben Sie? finde ich super. Und wir kommen zum nächsten Konzept. Es wird jetzt ein bisschen fast schulstoffmäßig, und zwar in folgender Sinne. Wenn man mit ganzzahligen Polynomen arbeitet, dann funktionieren da ziemlich viele Rechentricks, deshalb, weil im Hintergrund der Körper Q rumlungert, der da ist und der diese besondere Beziehung zu Z hat, die wir als nächstes genauer verstehen wollen. Was wir jetzt machen ist, als nächstes, dass wir ausgehen von einem Ring, bei dem die Idee ist, dass der so ähnlich ist wie Z, aber in Wirklichkeit kann der schwächere Eigenschaften haben als Z. Ausgehend davon, was denn ein Körper, der sich dazu dann so verhält, so ähnlich wie Q sich zu Z verhält. Bei dem, was wir jetzt machen, da sieht also vieles wahnsinnig abstrakt und nervig aus und wir rechnen ganz viel, aber im Hinterkopf können wir immer behalten, so kommen wir eigentlich von den ganzen Zahlen zu den rationalen Zahlen. Das heißt, hoffentlich ändert sich Ihr Blick auf Q, vielleicht wissen Sie Q danach ganz anders zu schätzen. Vor allem geht es mir aber darum, dass wir dann später, wenn wir mit Polynomen rechnen, viele der Tricks herleiten können, die man für ganzzahlige Polynome kennt. Dafür brauchen wir dieses Konzept. Das Konzept heißt Quotientenkörper. Wir fangen an mit einem Ring R. Der Ring R soll ein Integritätsbereich sein und er soll mindestens zwei Elemente haben. Das heißt insbesondere, dass das Nullelement und das Einselement unterschiedlich sind. Und das ist wichtig bei den Rechnungen, die wir gleich machen. Und jetzt kommen mehrere Aussagen. Am längsten dauert übrigens Teil A zu beweisen. Hier kommt Teil A. Wir finden einen Körper K. Und wir finden einen Ringmonomorphismus Alpha von R nach K derart, dass man jedes Element des Körpers schreiben kann als ein Ringelement mal das Inverse eines geeigneten Ringelements, das Ding darf dann halt nicht 0 sein, jeweils abgebildet mit Alpha. Das heißt, man transportiert sozusagen eine Kopie des Rings in den Körper rein und kann dann die Körperelemente sozusagen als Quotienten hinschreiben. Ganz grob und ein bisschen anschaulich ausgedrückt. Das ist Teil 1. Und jetzt denken Sie kurz nach, das ist doch genau das, was bei Z und Q passiert. Die Elemente von Q kann ich mit ganzen Zahlen basteln. Und zwar auf so eine Art und Weise, wie das da steht. Jetzt kommt Teil B. Wenn ich einen solchen Körper K aus R konstruiert habe, dann kann ich das im Prinzip nur auf eine Weise machen. Anders gesagt, wenn ich aus R ausgehend zwei Körper bastle, K1 und K2, die beide so konstruiert wurden, wie wir das in A gemacht haben, mit diesen Eigenschaften, dann sind die als Körper isomorph. Das heißt, ich finde einen Ringhomomorphismus von dem einen in den anderen, der bijektiv ist. Oder anders gesagt, diese beiden Körper unterscheiden sich nur dadurch, wie die Elemente heißen, ansonsten sind sie gleich. Und jetzt kommt Teil C, dazu gibt es auch gleich hoffentlich vielleicht ein kreatives Bild. Wenn wir wieder so einen Körper, wie wir ihn in A gebastelt haben, hernehmen und auch so einen Monomorphismus, Alpha, dann kann ich Folgendes tun. Immer dann, wenn ich irgendeinen Körper L habe und einen Ringmonomorphismus von dem ursprünglichen Ring R in diesen anderen Körper L, ich habe jetzt also zwei, ich habe einmal R und K und einmal R und L, das heißt, ich habe einmal dieses besondere Alpha aus Teil A und dann habe ich irgendeinen Ringmonomorphismus von R nach L, über den ich nichts weiter weiß, Beta. Dann ist jetzt der Witz, ich kann Beta erweitern zu einem Körpermonomorphismus von K nach L, der soll Psi heißen. Heißt also, ich kann quasi etwas fortsetzen. Ich habe eine Kopie von R hier drin und kann dann eine Abbildung basteln, die von K nach L. dieses Psi, was daraus kommt, auch wieder ein Monomorphismus ist. Und ich kann Beta sozusagen ausführen, indem ich Alpha und Psi hintereinander ausführe. Und das soll dieses Bild suggerieren. Alpha ist so wie gegeben, Beta ist die Abbildung, mit der ich anfange, und dann finde ich ein Psi derart, dass, wenn ich möchte, ich anstelle von Beta einfach machen kann, erst Alpha, dann Psi. Und je nachdem, was für Infos man gegeben hat, ist dann halt mal der Weg einfacher zu berechnen und mal der. Weiß man nicht. Das ist eine Möglichkeit, Bilder von Elementen auf sehr verschiedene Arten. Bevor wir mit dem Beweis anfangen, würde ich gerne was zur Beweisstrategie sagen. Es gibt da nämlich mehrere Dinge, die wir bedenken sollten, bevor wir einsteigen. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde in dieser Vorlesung. Wir haben keine Chance, auch nur annähernd durch den Beweis durchzukommen. Der ist lang. So, das könnte man als schlechte Nachricht sehen, wenn man nicht möchte. Eine bessere Nachricht ist dann, dass der Beweis aufgeteilt ist in viele kleine Schritte, die einzeln auch immer gut nachvollziehbar sind und recht schnell gehen. Deswegen steht da was in StudIPN. Können Sie die Schritte nachvollziehen? Und an der Tafel mache ich halt die ganzen Details in den Beweisen und Sie sehen, das sind viele Details, aber die sind normalerweise nicht schwierig. Bei diesem Beweis passiert nichts, was irgendwie schwierig ist. Die ganze Zeit werden Sie mich wahrscheinlich gelangweilt angucken. Die Schwierigkeit ist, vielleicht auf die Idee zu kommen, aber vor allem nichts zu vergessen. Denn das, was wir hier tun, das ist wirklich die Konstruktion eines Körpers. Wir fangen mit dem Ring R an und wir konstruieren ganz konkret, indem wir ganz konkret sagen, die ganze Zeit, was wir tun, einen Körper K, der die Eigenschaften hat, die wir brauchen. Und dieses Konstruieren erfordert Zeit und ist ein bisschen mühsam, aber vor allem erfordert es Konzentration im Sinne von, worauf muss ich achten? Was für Eigenschaften muss der Körper haben? Ich darf nichts vergessen. Denn wenn ich einen Körper so from scratch konstruiere, muss ich mir über alle Körpereigenschaften Gedanken machen. Das ist das, was es mühsam macht. Meine einzige Bitte an Sie ist also, wach zu bleiben, mitzudenken, warum machen wir jetzt gerade diesen Schritt. Die Details, die sind meistens klar. Und ich werde sogar zwischendurch immer noch mal sagen, naja, wenn das jetzt wirklich Ihr Rezept wäre, dann würde es jetzt so aussehen und dann erkennen Sie wieder, was da im Kuh passiert. Das heißt, Sie können, wenn Sie wollen, die ganze Zeit an Z denken, an ganze Zahlen, und dann ist es langweilig, was da steht. Aber wenn man anfängt und wenn man einen Körper aus dem Nichts quasi konstruiert, dann muss man eben wirklich all diese Schritte tun. Man darf da nichts weglassen. Man darf nichts einfach glauben, denn dann macht man vielleicht Fehler. Wir beginnen mit einer Menge A. Die Menge A besteht aus Pärchen. Beide beteiligten Elemente kommen aus dem Ring. Die einzige Bedingung ist, dass das zweite Element nicht Null sein darf. Erstmal nur das. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier so ein... Wir können ja mal so einen Schmierzettel aufmachen. Wie wäre das im Set? Naja, dann hätte ich da jetzt die Pärchen der Form ganze Zahl, Komma, ganze Zahl und die zweite darf nicht. So, kann ich so schreiben als kartesisches Produkt, Z Kreuz, Z U 0. Da liegen dann so Sachen drin wie 1, 0, minus 1, 1, minus 5, minus 1, 0, 3, 0, minus 28, all dieses Zeug. Vorne darf 0 stehen, hinten nicht. Und auf dieser Menge von Pärchen wollen wir als nächstes eine Relation definieren. Die heißt Schlange und funktioniert so. Zwei Pärchen stehen in Relation genau dann, wenn das Produkt der Äußeren dasselbe ist wie das Produkt der Inneren. Äquivalenzrelation. So, das 1. Damit ich alles hinschreiben kann. Wenn ich da habe, das in Relation zu dem, ja, okay, doch, das reicht. Funktion von Tilde, dass a mal d das gleiche ist wie b mal c. Also, darf ich jetzt wieder die Reihenfolge umdrehen wegen der Kommutativität. Dann ist umgekehrt also auch c mal b gleich d mal a. Das ist das kommutative Gesetz. Und daher ist dann umgekehrt auch cd in Relation zu ab. Wenn ich diese Gleichung hinschreibe, steht da c mal b gleich d mal a. Und das ist ja immer. Jetzt kommt noch die Transitivität. Gilt AB in Relation zu CD und CD in Relation zu EF. So folgt aufgrund dieser Regeln, die wir da haben, A mal D gleich B mal C und C mal F gleich D mal E. Und jetzt gibt es irgendeinen Trick. Und der Trick ist, dass ich die, was mache ich? Ich fange an mit A mal D mal F. Und jetzt muss ich da irgendwas einsetzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel für A mal D, D mal C einsetzen. Und dann habe ich da C mal F. Ah, das ist gut. Also A mal D ist B mal C. Dann kriege ich das. Als D mal C mal F, da habe ich einfach nur das eingesetzt, das ist okay. Jetzt könnte ich, wenn ich wollte, doch sowas machen wie C mal F durch D mal E ersetzen. Und dann kann ich doch das D rauskürzen mit der Kürzungsregel für Integritätsbereiche oder so ähnlich. Wir probieren das mal. Also D mal C, erstmal habe ich das hier ersetzt. Als nächstes ersetze ich jetzt C mal F durch D mal E. So, habe ich das getauscht. Und dann möchte ich D rauskürzen. Und das darf ich, da er ein Integritätsbereich ist. Da er ein Integritätsbereich ist. Und das, was ich rauskürzen möchte, ist nämlich das D. Das ist nicht 0. Das steht irgendwo. Da oben. D ist nicht 0. Also können wir kürzen. Da gibt es irgendein Lemma. 2 Fünftel D. So. Was genau wollen wir denn hier kürzen? Wir haben das D. Wenn wir das wegkürzen, bleibt stehen A mal F gleich B mal E. Ist das gut? Ja, das ist ganz prima. Das ist nämlich die Gleichung, die uns zeigt, dass A, B in Relation zu E, F steht. Das ist die Transitivität. Wir haben angefangen mit dieser Relation und dieser, und wir haben gezeigt, das erste ist in Relation zum dritten. Das war's. Jetzt kommt der nächste Schritt. Okay, wenn man eine Äquivalenzrelation hat, dann kann man sich die entsprechenden Klassen hernehmen. Und diese Klassen bezeichnen wir einfach mit, wir nehmen so einen Repräsentanten, machen einen Querstrich drüber. Da können wir uns ja auch mal ein Beispiel hernehmen. Dieser Stift wird mir an der Tafel nicht helfen. Zum Beispiel, naja, das Ding selber. Dann haben wir hier oben gesehen, nächstes kommen zwei, ich mache mal Anführungszeichen, zwei Verknüpfungen. Das sieht aus wie Verknüpfung, aber wir müssen erst mühsam zeigen, dass es auch welche sind. Und warum, das klären wir gleich. Erstmal, wow. Was machen wir? Bei der Addition, also bei der Kringeladdition, da kombinieren wir im vorderen Teil irgendwie merkwürdig die Einträge der Pärchen und im hinteren Teil multiplizieren wir einfach die beiden Sachen, die da sind. Bei der Multiplikation, bei der Kringelmultiplikation, multiplizieren wir einfach die Einträge miteinander. Kleine Challenge für Sie für zu Hause, wenn Sie das durchgehen. Vergleichen Sie mal das, was wir da tun, mit den Rechenregeln für Brüche. Addition von Brüchen, Multiplikation von Brüchen. Halten Sie diese Sachen mal nebeneinander und gucken Sie, was sieht gleich aus, was sieht nur so ähnlich aus, wo ist der Zusammenhang. Ich möchte am Ende darauf hinaus, dass eine gewisse Menge, über die wir noch sprechen müssen, zusammen mit Kringel plus und Kringel einen Körper bildet. Das heißt also erstmal, dass wir klären müssen, dass Kringel plus und Kringel wohl definiert sind im folgenden Sinne. Es darf für das Ergebnis keine Rolle spielen, welche Repräsentanten ich mir für die Klasse hergenommen habe. Denn wir verknüpfen da jetzt immer zwei Klassen, also zwei Mengen. Und genauso bei der Verknüpfung, die wir in Faktoring oder sowas machen, müssen wir uns überlegen, ob das davon abhängt, was für Repräsentanten wir ausgewählt haben. Und das ist jetzt ein bisschen mühsam. Mache ich mal in der Tafel auf. Schreiben erstmal hin, was da überhaupt passiert. A1, E1, Kringel plus C1, D1, immer alles mit Querstrich drüber. Wenn ich vergesse, den zu sagen, tut es mir leid. Nach Definition, was steht da nochmal in der Definition? Ich kombiniere die Einträge für den ersten Teil und dann multipliziere ich für den zweiten Teil. Das heißt, da habe ich A1 mal D1 plus C1 mal D1, möchte zeigen, dass das dasselbe ist, als wenn ich überall 2 statt 1 stehen habe. Wie zeige ich, dass 2 Sachen die gleiche Klasse sind? Nein, indem ich zeige, dass der eine Repräsentant, der da steht, zu dem anderen in der Relation steht. Das heißt, wenn ich zeigen kann, dass dieses Ding zu dem entsprechenden Teil mit den 2 in Relation steht, dann habe ich es geschafft. Dann haben wir alles geschafft. Und das müssen wir jetzt einfach nur nachprüfen, indem wir das Produkt hinschreiben, das man dafür braucht. Bitte stellen Sie sich mal kurz vor Ihrem geistigen Auge dasselbe Ding mit den 2 vor. Was macht dann diese Tilde-Relation? Sie multipliziert das mit dem zweiten Eintrag, also mit B2E2, und sie multipliziert das mit dem ersten Eintrag drüben, also mit dem 2. Und vergleicht. Deswegen tun wir jetzt genau das. Wir schreiben einfach das, was man da berechnen muss, hin und hoffen das Beste. Wir berechnen also das mal das andere mit den 2. So. Erstmal können wir das ja alles ausrechnen. A1, D1, ich lasse mal die Malpunkte weg, weil die mich irgendwann nerven. B2, D2 plus C1, B1, B2, D2. Das ist alles nur ausrechnen. Wir haben die Ringrechenregeln. Das geht alles. Und jetzt kommen irgendwelche intelligenten Umtauschaktionen. Was möchte ich denn da jetzt tauschen? Ich möchte am Ende da stehen haben A2D2 plus C2D2 mal D1. D1. Und was muss ich tauschen, damit das funktioniert? Ich muss irgendwie den Term B1 D1 reinbekommen. Und dazu kann ich die Beziehung, die da oben stehen, benutzen. Ich habe ja da mal die gleichen Klassen, nur mit unterschiedlichen Vertretern. Zum Beispiel weiß ich doch, C1 mal D2 ist das gleiche wie D1 mal C2. Und da vorne weiß ich, A1 mal B2 ist das gleiche wie A2 mal D1. Und das muss ich doch jetzt nur hier richtig reintauschen. Und dann sollte das alles so funktionieren. Also, wenn ich hier B1 und D1 behalten möchte und das D2, was ich da habe, das ist doch super. D1 und D2 will ich behalten. Also tausche ich A1 und B2 gegen A2 und B1. Dann mache ich hier A2 mal D1 mal die beiden, die ich behalten will, D1, D2. Ich werde gleich irgendwas mit Farbe versuchen, in der Hoffnung, dass das hilft. Und hier hinten das Gleiche. Da möchte ich B2 behalten und B1. Und diese beiden ersetze ich mit der Gleichung durch die rechte Seite. Und dann steht da, oh Gott, was wollte ich machen? C2, D1, glaube ich, mal D1 mal D2. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, kommt das da unten raus. Aber damit wir irgendwas verstehen, mache ich mal, was mache ich? Vielleicht so? Hier habe ich die beiden genommen und habe sie durch das ersetzt. Mit der Seite. Und hier habe ich, glaube ich, das und das genommen und durch das ersetzt mit der Gleichung. Kann man das hell, das dunkelorange ein bisschen auseinanderhalten? Ja. Ist das irgendwie hilfreich?
Ja.
Ich nehme das ja. Das ist besser als oh Gott, nein. Und ich warte nicht auf ein Yay. Ja, das ist alles, was ich mir das gewünscht habe. Wenn das kommt, dann feiert ihr das. Wir haben jetzt gezeigt, dass Kringel plus okay ist. Dieses Ding ist jetzt dasselbe wie das, was von den anderen Pärchen repräsentiert wird. Das hat die gleiche Nutzung. durch Verwirrung mit Variablen oder Beweis durch Spezialfall oder also irgendein komisches Zeug, das ist wahnsinnig lustig. Und ich glaube, ich möchte jetzt mit aufnehmen, Beweis durch geschickte Beilerfahrung. So. Und dann muss ich erst noch einfragen. Ja, Moment. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich will ja später zeigen, dass das Verknüpfungen sind. Das heißt, ich möchte zeigen, dass ich, wenn ich anfange mit solchen Klassen, dass ich auch wieder da lande, wo diese Klassen leben. Das sollten wir uns noch mal kurz angucken. Am besten in der Definition. Hier zum Beispiel, dort. Das Ding, was vorne steht, ist auf jeden Fall ein Element des Rings. Da haben wir kein Problem. Bei dem Element, was hinten steht, müssen wir darauf achten, ob das von 0 verschieden ist. Vorsicht, da ist tatsächlich was zu argumentieren. Wenn B und D von 0 verschieden sind, dann auch das Produkt. Hier benutze ich das R in Integritätsbereiches. Das ist nicht klar, dass es so ist. Und genauso hier unten bei der Multiplikation, da muss ich auch wieder hinten drauf achten, dass das Produkt nicht 0 ist, denn ansonsten wäre das ja kein Element von A, was da steht, und dementsprechend könnte es auch keine solche Klasse repräsentieren. Okay, als nächstes machen wir uns klar, und das haben wir vorhin schon angedeutet, dass gewisse Beziehungen immer gelten. Wir haben vorhin die Beziehung gesehen, Multiplikation mit einem festen Ringelement ist, warum gerade 0 ist, was das hier sagt. Hier sehen wir jetzt, dass wenn da zweimal dasselbe steht, dass es dann immer in Relation zueinander steht, und genauso haben wir diesen Spezialfall mit der 0. Das machen wir uns noch kurz klar. Ich glaube, dass der Tafelplatz dafür reicht.
Kann man das da lesen? So halbwegs.
Aussage 3. Zu 0b. Was muss ich mir dafür klar machen? Ich muss mir diese Produkte angucken. Naja, aber irgendwas multipliziert mit 0 in einem Ring ist immer 0. A mal 0 ist das gleiche wie 0 mal b. Also ist auch a 0 in Relation andersrum 0a. Überlegen Sie mal, was das in der Sprache der Brüche, also in Q, bedeutet. Tatsächlich ist hier ein ganz guter Punkt, um zu unterbrechen, denn wir müssen noch mehr Rechnung machen. Wenn wir das verteilen aus der Vorlesung, ist das nicht schlecht. Aber ich möchte Sie einladen, sich das, was wir bisher gemacht haben, schon mal wirklich Schritt für Schritt mit ganzen Zahlen und immer im Vergleich zur Schreibweise von Brüchen klar zu machen und nachzuvollziehen, dann